So, nochmal zum Verständnis. Wir haben darüber schon mal gesprochen, aber ihr kennt ja, Allah sagt, der Wadhakkir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin. Also, und erinnere, denn die Erinnerung hilft den Gläubigen. Und wenn wir etwas erwähnen, liebe Geschwister, was wir schon mal erwähnt haben, dann ist das entweder eine neue Information für Leute, die es zum ersten Mal hören, oder eben eine Festigung, Erinnerung und ein Gewinn an Iman für Dinge, die es schon wissen. Und zwar, der Schirk, das Problem dabei ist, es ist einfach die größte Ungerechtigkeit, die man sich vorstellen kann. Und deswegen sagte Luqman zu seinem Sohn, Inna shirka la dhulmun azim, wahrlich die Beigesellung, der Schirk, der Polytheismus, die Vielgötterei ist eine gewaltige Ungerechtigkeit. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala, er ist derjenige, der dich erschaffen hat, der dich versorgt, der dir alles gegeben hat, was du besitzt, der dir sogar die Möglichkeit gegeben hat, zu sprechen, zu beten und so weiter. Und dann wendest du all dies an für jemanden anderes, der keinen Anteil an der Schöpfung hat und keinen Anteil hat an diesen ganzen Gunsterweisungen von Allah. Das ist die größte Ungerechtigkeit. Ja? Sogar ein Mensch akzeptiert nicht mal, mit seinem wenigen Stolz, den der Mensch hat, akzeptiert nicht, dass du jemandem etwas Gutes tust und dann dankt dir jemand anderes dafür. Ja? Stell dir vor, du gibst jemandem etwas und dann sagt er zu deinem Nachbarn vielen Dank. Also so dumm es sich anhört, aber so dumm ist es, ja. Und das machen die Menschen mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist deswegen die größte Ungerechtigkeit, die man sich überhaupt vorstellen kann. Aus diesem Hadith lernen wir viele Dinge, aber zusammengefasst, das Wichtigste, die Tat ist ungültig von solch einer Person, wird von Allah nicht akzeptiert. Wir haben daraus gelernt, dass Er-Riya haram ist, logischerweise, weil es eben eine Form von Schirk ist. Wir haben auch gelernt, dass aus diesem Hadith, dass Allah subhanahu wa ta'ala Taten begeht. Ja, es gibt Taten Allahs, wir haben über die Eigenschaften Allahs gesprochen und diese Tat, die Allah subhanahu wa ta'ala hier erwähnt hat, taraktuhu, den unterlasse ich, den verlasse ich, das ist eine Tat, das ist eine Eigenschaft seiner Taten. Ja? Oder das sind Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala, die unzählbar sind und diese gehören zu ihnen. Und eben wie gesagt, zur Aqidah von Ahl Sunnah al-Jama'a gehört es, dass wir an das, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gesagt hat, so glauben, wie Allah es gesagt hat, ohne dass wir diese Worte uminterpretieren, ohne dass wir diese Worte leugnen, ohne dass wir sie vergleichen mit den Menschen. Allah ist anders als die Menschen, ja? Und ohne dass wir hinterfragen, wie macht Allah subhanahu wa ta'ala das? Das alles wissen wir nicht, denn Allah subhanahu wa ta'ala, nichts ist ihm gleich und er ist trotzdem der Allhörende und der Allsehende. Ja? Der Autor erwähnt jetzt einen weiteren Hadith, und zwar von Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu. Abu Sa'id al-Khudri ist einer von den sieben Sahaba, die da bekannt geworden sind dafür, dass sie viele Hadithe über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert haben. Ja? Und zwar sagt er, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat: Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min al-Masih al-Dajjal. Qalu bala, qala ash-shirku al-khafi. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. Und zwar sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, soll ich euch mitteilen, warum ich mir euch wegen mehr Sorgen mache oder weshalb ich mehr Angst habe als vor, also euch wegen, ja, weswegen ich mehr Angst habe euretwegen noch mehr als vor dem falschen Messias, vor dem lügenden Messias. Ja? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich Sorgen gemacht um seine Umma, weil die schlimmste und gewaltigste Verführung, Fitna, Versuchung, was ist Verführung? Verführung von was zu was? Verführung vom Islam zum Kufr. Ja? Die größte Verführung, die es überhaupt gegeben hat oder geben wird, ist eben die Verführung von Al-Masih al-Dajjal, dem Lügenden, dem Verrückten, dem lügnerischen Messias. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte aber, es gibt eine Sache, da mache ich mir noch mehr Sorgen wegen euch. Und dann sagte er, soll ich euch das mitteilen? Sagten sie, jawohl. Dann sagte er, Ash-Shirkul Khafi, und zwar der versteckte Schirk oder der verborgene Schirk oder der heimliche Schirk. Und dann sagte er, was das bedeutet, was ein versteckter, heimlicher Schirk. Sagte er, dass jemand betet und dabei sein Gebet schön macht, weil jemand ihn sieht. Und dieser Hadith ist bei Ahmad bin Majah und der Hadith ist sahih. Und das ist das Beispiel, was die Gelehrten was am meisten bringen, und weil das auch, liebe Geschwister, das Gebet ist derjenige Gottesdienst, den wir fünfmal pro Tag mindestens verrichten. Die normalen Muslime beten nicht nur fünfmal pro Tag, Alhamdulillah, sondern vorher, nachher, Sunnah und was nicht, was alles gibt, ja. Also Alhamdulillah, deswegen ist es praktisch das beste Beispiel, damit man daran erinnert wird, jeden Tag, dass man seine Absicht reinhält, also für Allah subhanahu wa ta'ala. Dieser auf Arabisch heißt Al-Masih Ad-Dajjal. Ja? Masih gibt es mehr als eine Ansicht darüber, was es bedeutet, aber unter anderem bedeutet es das gleiche wie bei dem Messias selbst, der Gesalbte, ja? Der Gesegnete. Und eine andere Bedeutung ist hier nicht gesegnet, sondern von gewischt, weggewischt. Als hätte man sein Auge weggewischt. Ja? Weil der Messias, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, ist am rechten Auge blind. Der falsche Messias. Ja? Messias Dajjal. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Inna Allah la yakhfa alaykum. Innahu laysa bi'a'war. Wa inna Dajjala a'waru al-'ayn al-yumna. Als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit den Sahaba gesprochen hat darüber, dass sie ihren Herrn sehen werden, dass die Gläubigen ihren Herrn sehen werden, sagte er zu ihnen, wahrlich, Allah wird euch schon nicht unkenntlich bleiben. Das heißt, ihr werdet Allah schon sehr deutlich erkennen, wenn ihr ihn seht. Innahu laysa bi'a'war. Allah ist nicht am rechten Auge blind. Wa inna ad-dajjala a'war. Aber der Messias, der falsche Messias, der Lügner, ja, der ist am rechten Auge blind. Ja. Und Ad-Dajjal, wie wir wissen, ist einer der Söhne Adams, den Allah subhanahu wa ta'ala, wie gesagt, als große Versuchung für die Menschen hervorbringen wird, zu den Menschen. Und das natürlich gemäß Allahs Weisheit. Ja? Weil Allah subhanahu wa ta'ala genauso, wie er alles erschaffen hat. Allah sagte, min sharri ma khalaq. Ja? Das heißt, jedes Mal, wenn wir die Sura lesen, sagen wir, O Allah, ich suche Zuflucht bei dir, Schutz bei dir. Bitte, du musst vorstellen, Zuflucht suchen, es ist so viel wie, du bist am Sterben, du wirst gerettet werden, suchst jetzt jemanden, der dir hilft, der dir Unterschlupf gewährt. Ja? Ich suche Zuflucht bei dir, Allah, vor dem Übel, das er erschaffen hat. Was Allah erschaffen hat. Ja? Und deswegen glauben wir, Allah hat alles erschaffen. Das Gute und das Schlechte. Nur das Schlechte gehört auch zu Allahs Weisheit. Und ist eigentlich an sich gut, wenn man es nur richtig umsetzt. Ja? Weil man wird ja durch das Schlechte und das Gute geprüft. Wenn man dem Schlechten aus dem Weg geht, was für ein Gut, das Schlechte. Also das, diese Armut, die du vielleicht an sich Armut, das, keiner würde sagen, Armut was Gutes ist. Ja? Aber wenn zu dir Armut kommt und du bist geduldig, ja, dann wirst du 500 Jahre vor den erreichten Menschen ins Paradies gehen dürfen, Yawm al-Qiyamah. Und das lohnt sich, mit Sicherheit. Okay? Also insofern, also ich denke, das ist klar. Ja? Auch dieser Messias, wie gesagt, ist an sich ein Übel und eine große Verführung, aber diejenigen, die bestehen, und das zu bestehen ist auch relativ einfach, weil der Prophet hat uns schon über ihn Auskunft gegeben, im Gegensatz zu den Propheten vor. Alle Propheten haben ihre Umma gewarnt vor dem Messias Dajjal, aber wie der Prophet sagte, ich bin jetzt nun der Letzte der Propheten, also muss er unter euch auftauchen. Ja? Und er hat uns ihn beschrieben und deswegen erkennst du ihn. Ja? Und wenn da jemand also kommt mit dem blinden rechten Auge und vollbringt im wahrsten Sinne des Wortes Wunder, die ein Mensch normalerweise nicht tun kann, eben mit Allahs Erlaubnis, und dann irgendwann mal behauptet er erstmal rechtschaffen zu sein, dann irgendein Prophet steigt auf und dann behauptet irgendwann mal Gott zu sein, ja, dann merkst du, die Tendenz ist steigend, also da ist was falsch an, da ist irgendwas stimmt nicht. Ja. Die Hadithe Ibn Hajjaj sind vielfach uns überliefert worden und bekannt geworden, und das Problem ist nur, dass manche Leute einen schwachen Iman haben, einen schwachen Glauben haben, und deswegen lesen sie Sachen wie, dass der Messias Dajjal dem Himmel anordnet zu regnen, dann regnet es, und sagen sie, ach, das kann doch gar nicht sein. Oder sie lesen zum Beispiel, dass ein Tag, wissen wir, wird der erste Tag des Messias wird so lange andauern wie ein Jahr, dann der zweite wie ein Monat, der dritte wie eine Woche, der vierte wie ein Freitag, und dann die letzten Tage werden so sein wie normale Tage. Ja? Manche Leute sagen, es kann doch gar nicht sein, die Sonne hat doch bestimmt, die Sonne hat doch einen bestimmten Rhythmus, den sie läuft, der kann euch plötzlich nicht ändern, und das alles gehört zum schwachen Glauben. Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der für einen Propheten, wie wir im Tafsir durchgenommen haben, die Sonne einmal hat angehalten lassen, damit die Bani Israel ihren Dschihad zu Ende führen können, weil wenn die Sonne untergegangen wäre, wäre es Samstag geworden, und am Samstag dürften sie keinen Dschihad machen. Ja? Und die, wir wissen auch im authentischen Hadith, ist die Sonne erbittet bei Allah, bittet Allah subhanahu wa ta'ala immer um Erlaubnis, jeden Tag nochmal neu aufgehen zu dürfen. Ja? Insofern, Allah, derjenige, der ihr diese Laufbahn gegeben hat, kann ihr eine andere Laufbahn geben, wie eben am Ende der Zeit, wenn die Sonne im Westen aufgehen wird. Und es ist einfach so, wie Allah sagte, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Sie haben Allah nicht so eingeschätzt, wie es ihm gebührt. Und der gläubige Mensch muss einfach an das glauben, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, so wie er es gesagt hat, ohne zu sagen, irgendein dummes Zeug zu sprechen, wie manche Leute, und sagen, der Messias al-Dajjal, das ist doch bestimmt heutzutage der Fernseher oder so ein Blödsinn. Ja? Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn deutlich beschrieben. Der Messias al-Dajjal wurde sogar von Tamim ad-Dari radiallahu anhu gesehen. Insofern, die Geschichte, es ist nicht ein Fernseher und nicht irgendwas anderes, sondern es ist ein richtiger Mensch, den man also mit eigenen zwei Augen sehen kann. Ja? Warum hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diesen Augendienerei, diesen Riya, als kleinen, als verborgenen Schirk bezeichnet, heimlichen Schirk, versteckten Schirk? Ganz einfach, weil es sich im Herzen abspielt. Ja? Weil es sich im Herzen abspielt, und im Gegensatz dazu, offensichtlicher Schirk, hat nichts mit klein und groß jetzt zu tun. Ja? Also wenn jemand ein Salah verrichtet für jemand anderes, das ist ein großer Schirk. Ja? Aber es geht nur darum, warum es verborgen ist und anderes offensichtlich. Offensichtlich ist wie zum Beispiel das Schwören bei jemand anderes außer Allah. Bis heutzutage gibt es immer noch Menschen, die schwören bei jemand anderes außer Allah. Ja? Schwören beim Propheten, weil sie so dumme Filme gesehen haben, und schwören sie sogar auch beim Barte des Propheten oder sowas. Ja? All dies ist, das ist eine Form des Schirk. Und der Prophet sagte, wer bei jemandem anderes schwört außer bei Allah, der hat Kufr oder Schirk begangen. Liebe Geschwister, dann machen wir hier Pause. Das ist die erste Hälfte. Möge Allah segnen. Die zweite Hälfte ist übrigens kürzer. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Das zweite Kapitel heute, liebe Geschwister, lautet Babun min ash-shirki iradatul insani bi'amalihi ad-dunya. Zum Schirk gehört es, dass der Mensch das diesseits mit seiner Tat begehrt oder anstrebt. Zum Schirk gehört, dass der Mensch durch seine Taten das diesseits anstrebt. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, ist das nicht etwa das Gleiche wie das Kapitel, was wir uns gerade eben angehört haben? Da ging es um Augendienerei. Wir sagen, es ist fast das Gleiche. Ja? Und das ist auch eine Ansicht, manche sagen, der Autor hat das, aber das ist eher unwahrscheinlich. Sondern beim ersten ging es mehr darum, dass man gesehen werden will und von den Leuten gelobt werden will. Aber beim zweiten geht es eher darum, dass man etwas im Diesseits erreichen will, wie zum Beispiel Geld oder irgendeinen Status oder sogar Gesundheit, ja? Oder irgendwas für seine Familie bekommen möchte, dadurch, dass man eine bestimmte Ibadah verrichtet und vergisst dabei Al-Akhirah, vergisst dabei das Jenseits. Beispiel dafür, jemand macht Adhan, jemand ist Muadhin, weil er dadurch Geld bekommen möchte. Weil es gibt einen, zum Beispiel, manche Muadhins kriegen für ihren Adhan Lohn, ja, und diese Person macht das zum Beispiel nur, damit er diesen Lohn bekommt. Und nicht für Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Aber noch einmal, das haben wir schon mal besprochen, inshallah, das Geld nehmen für islamisches Unterrichten ist nach der richtigeren Ansicht halal, alhamdulillah. Ja. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst hat Abu Mahdura, nachdem er den Adhan gemacht hat, hat ihm einen Sack mit Silber gegeben als Geschenk. Okay? Und das ist ein starker Beweis, weil er es selbst gemacht hat. Und vieles weist darauf hin, obwohl es besser ist und vollkommener ist Und sicherer ist, dass man natürlich für, egal was man islamisch macht, nicht nimmt. Ja, das ist logisch. Ja. Ein zweites Beispiel dafür ist, dass man eben, wie gesagt, einen bestimmten Status erreichen möchte, indem man zum Beispiel den Islam lernt an einer Universität, um dadurch eigentlich ein Zeugnis zu bekommen. Ja. Ein drittes Beispiel ist, dass man Allah subhanahu wa ta'ala anbetet, ja, um dadurch von Allah subhanahu wa ta'ala geschützt zu werden im Diesseits. Ja. Du kannst doch im Gebet sagen, du machst Dua und sagst, oh Allah, ich wünsche, bitte gib mir ein Haus. Oder gib mir eine rechtschaffene Frau. All dies, du machst durch deine Ibadah, was willst du haben? Etwas für die Dunya, richtig? Ja, okay. Wir reden nicht über das Urteil jetzt. Wir reden nicht über das Verboten der Halal. Aber es ist nur ein Beispiel dafür, dass man durch seine Absicht auch was Diesseitliches bekommen hat. Bekommen, wer es kann. Ja? Und darüber reden wir aber jetzt gleich. Ja? Dafür gibt es also, die Geschwister, viele Beispiele. Und das waren einige aufgelistet. Das gleiche gilt also, wie gesagt, für Leute, die den Islam studieren, aber eigentlich dadurch nicht Allah subhanahu wa ta'ala zufriedenstellen wollen, sondern ein Diplom haben wollen. Am Ende dadurch Geld verdienen möchten und so weiter und so fort. Und deswegen sagen wir ihnen, wenn jemand so etwas studiert, dann sagen wir ihm, ändere deine Absicht so, dass du durch dieses Zeugnis, was du bekommst, den Leuten helfen möchtest. Denn darum geht es ja. Auch wenn du unterrichtest in einer Schule oder auch wieder als einer Universität oder sonst wo, du wirst den Leuten dadurch helfen, am besten helfen, indem du ihre Religion beibringst. Ja. Denn heutzutage, wisst ihr, liebe Geschwister, die meisten Arbeiten, die man, also das heißt die meisten, also viele Arbeiten, die man verrichtet, als Lehrer und so alle, sind aufgebaut darauf, ob du ein Zeugnis hast oder kein Zeugnis hast. Ja. Also wenn wir den Leuten sagen würden, ihr dürft nach kein Zeugnis mehr streben, dann würden wir keine Leute mehr finden, die uns unsere Religion beibringen und lehren. Ja. Und das ist auch übrigens die Begründung für manche Gelehrte gewesen, die gesagt haben, wir müssen Lehrer, die Koran unterrichten zum Beispiel, oder egal was Religion, Imam einer Moschee oder so was, und was, müssen Gehälter bekommen, sagen manche Gelehrte, weil wenn das nicht der Fall wäre, gäbe es keine. Ja? Und stellt euch vor, wie viele Imame es hier zum Beispiel hier in Deutschland noch gäbe, wenn diese Imame die Gehälter bekommen, keine bekommen würden. Ja? Dann wären einige Moscheen leer. Und das wäre für die Muslime mit Sicherheit ein großer Schaden. Wenn nicht ein sehr großer Schaden, weil eine Moschee ohne Führung ist eine, also wirklich eine Katastrophe. Wie gesagt, eins von den Beispielen, das wir erwähnt haben, ist das folgende. Man macht eine Ibadah und möchte dadurch etwas bekommen von Ad-Dunya. Diese Sache hat mit Schirk nichts zu tun. Wenn sie folgendermaßen aussieht. Und also, dass man praktisch, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es wäre schon ein Beweis, ja, لِيَسْأَلَ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَتَّى شِرَاكَنَ عَلِهِ. Ihr sollt, also sinngemäß, ihr sollt alles euren Herrn erbitten. Ihr sollt alles von eurem Herrn erbitten, sogar Schnürsenkel von euren Schuhen. Alles, soll man von Allah erbitten. Ja. Und der Beweis dafür aus dem Koran ist die Aussage Allahs, Surat At-Talaq. In Surat At-Talaq, im zweiten und dritten Vers, sagte Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Allah sagte über Leute, die sich in einer schlechten Lage befinden, in einer Notlage befinden, er sagte, wer Allah fürchtet, dem macht er einen Ausweg und den wird er versorgen, von wannen er nicht damit rechnet. Den wird er versorgen, von wo er nicht damit rechnet. Und Allah hat uns sogar die Möglichkeit gegeben. Du sollst, wenn du ein Problem hast, gottesfürchtig sein und Allah fürchten und trotzdem nichts haram machen. Und dadurch wird Allah dir in diesem Leben einen Ausweg verschaffen und dir Rizq geben. Ja? Das heißt, eindeutig, du bekommst etwas im Diesseits. Und das ist nicht dein Ziel, hauptsächlich das Jenseits. Ja? Die Ibadah ist aber für Allah. Die Ibadah, der Dua ist für Allah. Und das sich fürchten. Und dem, das heißt, eigentlich, du gehst dem Haram aus dem Weg, damit dir nicht etwas Schlechtes passiert. Ja? Aber du machst es gemäß dem Befehl Allahs. Und in Wirklichkeit machst du es wegen Allahs. Ja? Und deswegen ist es also keine Form des Schirk, überhaupt keine Form. Natürlich ist die Absicht nicht mehr so wunderbar und das ist auch nicht der Sinn. Der Sinn ist nicht, dass man in Arafat steht und bittet, oh Allah, gib mir ein Haus, bitte gib mir eine Kleidung, bitte gib mir das, sondern man geht dorthin hauptsächlich, um zurückzukehren wie an den Tag, an dem man von seiner eigenen Mutter geboren wurde, also sündenfrei. Und das ist der Hauptgrund, warum man die Hajj vollzieht, ja? Oder jede andere Ibadah. Manche Leute, wenn sie über Ibadat sprechen, über das Gebet zum Beispiel, oder das Fasten besonders, dann sagen sie, ja, dieses Gebet, das ist wie eine Art Sport und hilft auch den Nerven und ist gut für die Durchblutung des Hirns, wenn man lange Sujud macht, und viele, viele andere Sachen, Vorteile. Und inshallah, wir leugnen nicht, dass es solche Vorteile geben kann. Aber wir wissen natürlich alle, dass das nicht der Sinn ist, warum wir diese Ibadat verrichten. Und deswegen, als Allah subhanahu wa ta'ala im Koran vom Salah gesprochen hat, hat er gesagt, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Er sagte, das Gebet ist nicht etwa gut für euren Körper, sondern er sagte, also indirekt schon, er sagte, das hält ab von Abscheulichkeiten und Schändlichkeiten. Ja. Von allen Abscheulichkeiten, Fahsha wie Zina zum Beispiel, und Munkar, alle Arten von schlechten Sachen. Ja. Das ist das Sinn des Gebetes. Und als Allah subhanahu wa ta'ala vom Fasten gesprochen hat, hat er nicht gesagt, fastet, damit ihr Diät macht, damit ihr dünner werdet. Ja. Sondern fastet, was, damit ihr spürt, wie die Armen leben? Auch nicht. Fastet, damit ihr gottesfürchtig werden möget. La'allakum tattaqun, auf dass ihr Taqwa bekommt. Ja. Also wie gesagt, das ist der Sinn dieser Ibadat. Aber manche Leute, sie überzeugt auch die anderen Argumente und deswegen, wie der Gelehrte sagt, am besten, man verwendet die Argumente, die andere am besten überzeugen. Also wenn jemand nicht beten will, dann natürlich versuchst du irgendwas zu machen, dass er betet. Ja? Wenn er nicht beten will, weil er Taqwa bekommt oder so, aber Fasten, dann soll er eben Hauptsache für Allah machen, weil eben auch andere viele Vorteile darin sieht. Weil er zum Beispiel erkennt, nicht wegen, er soll nicht fasten wegen Diät, auf keinen Fall, das bringt gar nichts. Ja? Sondern er soll zum Beispiel fasten, weil er weiß, dass Allah Pflicht gemacht hat. Er macht es für Allah, ja, und er glaubt daran, dass zu den Weisheiten gehört eben, warum Allah es offenbart hat und das Pflicht gemacht hat, weil es eben Vorteile für den Körper hat und so weiter und so fort. Ja. Hat das immer noch für Allah gemacht und seine Vorteile behält er, inshallah, sowieso. Der Autor erwähnt eine Ayah aus dem Koran, er sagt, Man kana yuridu al-hayata al-dunya wa zinataha, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha, wa hum fiha la yubkhasun. Wer das diesseitige Leben sich wünscht und dessen Schmuck, dem wollen wir von seinen Werken nichts verloren gehen lassen. Oder dem wollen wir seine Werke vollkommen auszahlen. Dem wollen wir seine Werke vollkommen belohnen. Also alles, was er getan hat, wenn jemand nur Dunya will, sagt Allah, wenn jemand nur Dunya will, und den Schmuck des Diesseits, alles was schön im Diesseits gibt, Allah wird ihm seine Belohnung vollkommen geben, aber im Diesseits, sagt er. Fiha, hierin, im Diesseits, wird er sie vollkommen bekommen. Warum fiha la yubkhasun, und sie sollen auf Erden kein Unrecht erleiden. Ja? Weil Allah subhanahu wa ta'ala behandelt niemanden ungerecht. Ja? Diese Ayah, wie sie klar darauf hinweist, handelt auch vom gleichen Thema. Ja? Das war, dass man mit seinen Taten das Diesseits nur haben will. Und Allah gibt einem das Diesseits und behandelt einen nicht ungerecht. Nur wenn du ja im Yawm al-Qiyamah kommst und sagst, du möchtest deine Belohnung haben für deine Taten, sagt er, ich habe die doch schon gegeben. Ja. Warum willst du sie zweimal bekommen? Ja. Das ist der Unterschied zwischen den Gläubigen und den Ungläubigen. Als Umar radiallahu anhu den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen hat, wie er auf seinem Bett lag, aber schon Abdrücke von dieser Matratze, auf der er lag, auf seinen Körper sichtbar waren. Dann hat er angefangen zu weinen, der Umar radiallahu anhu. Dann sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam: Ma yubkik, was hat dich zum Weinen gebracht? Dann sagt er: Ja Rasulallah, Kisra wa Qaisar ya'ishani fima ya'ishani fihi min na'imin wa anta ala hadhihi al-hal. Er sagte: O Gesandte Allahs, der Kosrau, Kisra, das ist dieser persische Herrscher, und Qaisar, der Kaiser, das ist der römische, Kisra und Qaisar, die leben in Wonne und du lebst in diesem schlimmen Zustand. Ja? Die leben in Wonne, also auf Kissen und weiß nicht was, und du lebst auf einer Matratze, schläfst du, sodass Abdrücke sogar hängen bleiben. Eine Sache, ich bin sicher, die meisten von uns, Alhamdulillah, haben die Sache also nicht erlebt. Daraufhin sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam: Ulaika qawmun ujjilat lahum tayyibatuhum. Er sagte: Jene sind Menschen, die ihre guten Taten schon frühzeitig erhalten haben. Ja? Die sind diejenigen, die praktisch die Belohnung ihrer guten Taten schon frühzeitig erhalten haben. Also im Diesseits. Ja? Dieser Hadith ist bei Bukhari. Und dies war in Wirklichkeit schlecht für sie, weil sie die Belohnung schon im Diesseits erhalten haben. Besser für sie wäre es gewesen, wenn sie ihre Lohnung erst im Jenseits erhalten hätten. Allah sagte über sie in diesem gleichen Ayah: Ulaika laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Über solche Leute, die sowas das tun, jene sind diejenigen, die im Jenseits nur das Feuer erhalten werden. Und dann sagt er: وَحَبِطَ مَا صَنَعُ فِيهَا. Und alles, was sie darin errichtet haben in diesem Leben, alles, was sie errichtet haben, ist vergangen oder wird vergehen. وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Und alles, was sie an Taten verrichtet haben, wird ungültig sein. Und diese Eier, liebe Geschwister, nach der richtigeren Ansicht, gilt aber nicht für die Leute, die Riya machen. Und deswegen ist dieser Vers nicht ideal in diesem Fall angebracht, als Beweis zu verwenden, auch wenn es natürlich Überschneidungen gibt. Aber weil Allah danach gesagt hat, das sind jene, die im Jenseits nur das Feuer bekommen werden und deren Sachen, die sie recht haben, diesseits vergangen sein werden und die ihre Taten werden ungültig sein, beweist das was? Das weist darauf hin, dass damit die Kuffar gemeint sind. Und jemand, der Riya verrichtet, kleinen Schirk, ist nicht aus dem Islam draußen, sondern da hat die größte der größten Sünden begangen, die einen nicht aus dem Islam auswirft. Ihr wisst, es gibt kleine Sünden, es gibt große Sünden, und von diesen großen Sünden, die nicht zum Kuffar führen, ist der kleine Schirk die größten der großen Sünden. Und jetzt sind wir alhamdulillah schon fast zu Ende. Noch einen kleinen Hadith. Und zwar sagte Abu Huraira radiallahu anhu, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisa, ta'isa abdul khamila. Und zwar sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam: Möge der Diener, möge der Sklave des Dinar untergehen. Möge der Sklave des Dirham untergehen. Möge der Sklave des Khamisa, Khamisa ist ein schönes Kleid, untergehen. Möge der Diener von Al-Khamila, Al-Khamila ist eine weiche, mollige Decke, untergehen. In U'tiya radi wa illam yu'ta sakhit. Wenn ihm etwas gegeben wird, dann ist er zufrieden. Und wenn etwas nicht gegeben wird, wird er zornig. Ta'isa wa takas wa idha shika falan taqash. Er sagte, möge er untergehen, ja, und möge nichts so laufen, wie er sich wünscht. Sogar wenn ihm ein Dorn trifft, ist er nicht mal imstande, ihn zu beseitigen. Und nach einer anderen Übersetzung ist es ein Dua gegen ihn. Möge ihn, selbst wenn ihn ein Dorn trifft, nicht mehr dazu fähig sein, ihn zu beseitigen. Ja? Und dieser Hadith, liebe Geschwister, Allah bezeichnet diejenigen, die das ist die Hälfte des Hadiths, geht gleich weiter, aber wir können jetzt schon darüber reden. Und zwar jemand, der nur dem Dunya hinterher rennt, nur dem Diesseits hinterher rennt. Hier heißt es eben Dinar und Dirham, weil das die Währung damals war. Und der Dinar, das war die Währung, die sie hatten, Das war sozusagen wie der Euro, aber es waren Goldstücke. Und der Dirham, das war wie die Cent, das waren Silberstücke nach bestimmten Maß und Gewicht. Jemand, der nur diesen Sachen herrennt oder einen angenehmen Diesseits wie schöne Kleidung und angenehme Sachen, auf denen er schläft und so, dann ist er ein Diener vom Diesseits und nicht ein Diener von Allah. Und wenn ihm gegeben wird, ist er zufrieden. Wenn Allah ihm etwas gibt, dann sagt er, Alhamdulillah, ich bin zufrieden, Allah liebt mich. Aber wenn Allah ihm nichts gibt, dann sagt er zum Beispiel Dinge wie, warum hat Allah mir nichts gegeben, hat anderen was gegeben. Das ist eine Form von Unzufriedenheit mit Allahs Bestimmung und ein schweres Vergehen. Ja? Aber der Prophet Sassan macht Dua gegen ihn und sagt zu ihm, möge er untergehen, möge nichts so geschehen, wie er es sich wünscht, nicht so laufen, wie er es sich wünscht, und möge er, sogar wenn er von einem Dorn getroffen wird, nicht imstande sein, ihn zu beseitigen. Und insofern hat der Prophet Dua gegen ihn gemacht. Und dann sagt der Gesandte Allah das andere gegenteilige Bild, sagt er, Tuba لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. Er sagt, und wie gut geht es jemandem, einem Diener, der sich an den Zügeln seines Pferdes في سبيل الله festhält. Tuba bedeutet, kann bedeuten, wie gut geht es jemandem. Also so ein Ausdruck der Verwunderung. Tuba kann sagen, auch manche, das ist ein Baumparadies. Das heißt, möge Allah in diesen Baumparadies geben. Einem Diener, der was macht? Er ist nicht Diener vom Dinar und Dirham, sondern er hält die Zügel seines Kameles, seines Pferdes fi sabilillah im Dschihad fest. Ash'afa ra'suhu, seine Haare sind schon vollkommen durcheinander und ungepflegt. Murabbaratan qadama, seine Füße sind verstaubt, eingestaubt. In kana fil hirasa, kana fil hirasa. Wenn er eingesetzt wird, um Wache zu halten, Ausschau zu halten, dann ist er dort. Und in kana fil saqa, di kana fil saqa. Und wenn er eingesetzt wird, hinten in der Armee, ist er eben hinten. In ista'dhan, also er ist eben genau da, wo er eingesetzt ist. Egal, er ist zufrieden mit allem, was der Führer ihm sagt. Hauptsache er ist fi sabilillah im Jihad für Allah. In ista'dhan lam yu'dhan lah. Wenn er um Erlaubnis bittet, wird ihm nicht erlaubt. Dies ist ein Ausdruck dafür, dass er gesellschaftlich gesehen, hierarchisch gesehen in der Gesellschaft ganz unten ist. Aber bei Allah ist er ganz oben. Das ist eben die Sache. Er macht das, was sein Führer ihm sagt, für Allah subhanahu wa ta'ala, und ihm ist das diesseits ihm nicht wichtig. Und wenn er mal ein gutes Wort einlegen will für jemand anderes, wird das auch nicht gehört. Aber bei Allah subhanahu wa ta'ala gehört er eben zu den angesehensten Menschen. Allah weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.